Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein heutiger Gast hat in einem Interview Woody Allen gefragt, ob der nicht sein Leben verfilmen wolle. Woody Allen hat dann geantwortet, dass es dafür wohl kein Zuschauerinteresse geben würde, weil innere Dramen wolle keiner sehen. Ich begrüße jetzt den Autor, Podcaster und Stand-up-Comedian Oliver Polak. Schönen guten Morgen, Herr Polak.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gestellt haben Sie die Frage an Woody Allen in einem langen Gespräch fürs Zeitmagazin. Hat Sie Woody Allens Antwort geärgert, getroffen, gewundert?
Ja, das ist lustig. Ich mag das gleich, wie gleich der deutsche Ernst am frühen Morgen hier in so einer Frage mich attackiert. Das war einfach nur nicht allzu ernst gemeint. Es war einfach nur, weil es ging darum, dass Woody und ich uns unterhalten haben und er sagte, dass ich habe ihn gefragt, warum er in Deutschland noch keinen Film gemacht hat und da sagte er einfach, es hat sich nie ergeben. Und,
da wollten Sie mir ein Angebot machen.
Und ich fragte ihn, was denn für ihn, was man denn machen müsste. Es müsste eine Idee geben und es müsste Leute geben, die es finanzieren. Und dann hatte ich einfach aus Spaß so ein bisschen ihm meine Geschichte erzählt. Aber auch nicht, weil ich das ernsthaft vorhatte. Und es war dann wirklich lustig. Und er saß dann vor mir, eine kurze Pause, guckte mich an und sagt, no one is gonna watch this. Und dann hat er aber erklärt, und das war dann, deswegen habe ich es natürlich auch drin gelassen im Interview, weil er daran dann aber erklärt hat, was fehlen würde für einen Film. Und somit konnte man natürlich kurz in den Kopf von Woody Allen schauen, wie er denkt. Ne? Und das war, glaube ich, daran interessant. Ne? Und deswegen, also jeder andere hat es wahrscheinlich rausgenommen, weil er sagte, oh, das ist ja für mich. Nee, aber das finde ich, darum geht es ja in so einem Interview, finde ich, das abzubilden, was ist und nicht da alles rauszuschneiden oder raus. Deswegen machen wir das ja heute auch live.
Hamburger Musiker Carsten Meyer feiert das 25-jährige Bestehen seines Soloprojekts Aerobik und zwar mit einem Album, zu dem er befreundete Musikerinnen eingeladen hat. Eine davon hören wir gerade, die aus den USA stammende Sängerin Sophia Kennedy. Synästhesie, der Titel. Und mein Gast, der Stand-up-Comedian und Autor Oliver Polak, hat auch gleich reagiert. Kennen Sie,
ja, ne? Ich habe zuvor, ich dachte, die Stimme und dann dachte ich, ja, ist ja Sophia Aerobik. Und man muss wirklich sagen, also die Platte kam im letzten Jahr ja raus und ist, finde ich, eine der besten Platten des letzten Jahres. Und ich finde überhaupt, wer Carsten Meyer Aerobik noch nicht kennt, sollte sich das mal alles anhören. Ich finde, es ist einer der besten Musiker, die es gibt, finde
also
ich.
Also gleich hier am Anfang. Eine Musikempfehlung von Deutschlandfunk Kultur und von Oliver Polak, der hier heute zu Gast ist. Meine erste Frage an Oliver Polak, was ist Schlager?
Ich glaube, oft sind es eingängige Melodien, die man im besten Fall irgendwann nicht mehr aus dem Kopf kriegt. So würde ich jetzt erstmal grob sagen, aber Schlager ist auch nicht Schlager. Ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Genres und Unterschiede auch noch im Schlager. Man hat dann so das auch Après-Ski, so Ballermann-Schlager und gleichzeitig hast du diesen Schlager der 60er Jahre, der 70er Jahre, der schon was Chansonesques hat und dann irgendwie auch der Schlager, der mehr im Pop verwurzelt ist. Also ich finde sogar auch, jetzt kommt ja das neue Pet Shop Boys Album raus nächste Woche.
Da gibt's, ist eigentlich auch Schlager.
Naja, es gibt ein paar Lieder der Pet Shop Boys, wo ich sagen würde, das ist ganz klar Schlager. Und sie haben absurderweise aber auch einen Song, der heißt The Schlager Hit Parade auf dem neuen Album, weil die irgendwie wohl mal, habe ich gehört, auch irgendwo in der Kneipe saßen in Berlin und wo dann Schlager lief und die das ganz interessant fanden.
Das ist ja so eine erste Frage von Ihnen immer in dem Podcast, Pollacks Schlager Talk hier im Deutschlandfunk Kultur. Was ist Schlager? Stellen Sie den einzelnen. Und das fand ich sehr lustig, weil mehrere auch zum Beispiel sagen, ist mir doch egal, was Schlager ist, ich mag ihn einfach. Sind Sie der Antwort da näher gekommen mit Ihren Gästen für sich?
Na, um ehrlich zu sein, ich wollte eigentlich gar nicht so wirklich wissen, was Schlager ist oder was nicht Schlager ist. Für mich war es interessant, als Raphael Smarson vom Deutschlandfunk an mich rantrat, als er sagte Schlager, war ich erst noch nicht so, oh wow, aber dann ist mir aufgefallen, dass Schlager in diesem Land immer schon da war, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und ich glaube auch eine große Bedeutung hat für viele Menschen. Und dann gab es eben die Interpreten und Interpretinnen, und die mich auch schon ein Leben lang begleiten, wie eben so Typen wie Roland Kaiser, Roberto Blanco, Marianne Rosenberg. Und das fand ich irgendwie interessant, diese Menschen einfach mal zu treffen und sie, ich finde, sie wurden immer so in so Unterhaltungsshows, dann ist man nur kurz 5 Minuten Gespräch, gute Laune. Und ich wollte mal wissen, wer sind denn überhaupt Typen?
Das sind dann nämlich so Gespräche geworden, die ähnlich wie sie in dieser Sendung geführt werden. Also ganz anders, als man sie wahrscheinlich bei einem Schlagertalk erwartet, nämlich eben gerade nicht das gut gelaunte Geplänkel, sondern da kommen ganz schön heftige Lebensgeschichten, treten da zutage, von Roberto Blanco beispielsweise, von Marianne Rosenberg, aber auch von Kerstin Ott, bis hin zu einer Triggerwarnung. Also es ist wirklich heftig, was die Leute eben aus ihrem Leben erzählen.
Aber gleichzeitig auch lustig, das muss man auch sagen. Es ist eben nicht nur so ernst und traurig, sondern auch Nino D'Angelo wirklich ein wahnsinnig lustiger Typ. Es ist eben die Mischung, und ich glaube, das ist das Problem oft in Deutschland dass dieses E und U, Ernst und Unterhaltung, immer so getrennt wird. Und da war ich nie so großer Fan von. Deswegen waren Leute bei meiner Stand-Up-Comedy auch oft irritiert. Und das wollte ich hier eben auch nicht, und ich glaube, das macht es aber auch so besonders, weil es nicht so, sonst ist es ja mehr die Bunte oder die Bild, die dann über irgendwelche Skandale von diesen Schlagermenschen berichtet, und ich wollte einfach mal gucken, wer sind die denn überhaupt? Ja. Und ich habe auch wirklich sehr viel erfahren, wo ich einfach wow, staunend auch da saß, ne?
Schlager, also wird ja oft als oberflächlich betrachtet, in Deutschland jedenfalls. Und wenn man dann diese Lebensgeschichten und dann Schlager, holen Sie, ist das auch so ein Anliegen, irgendwie den Schlager da rauszuholen aus dieser Ecke?
Ich finde, nochmal kurz dazu, zu dieser Aussage, Schlager wird in Deutschland oberflächlich betrachtet. Das passiert teilweise, aber teilweise denke ich auch, dann sind das irgendwelche, so auch Musikjournalisten und so, ne? Und da denke ich mir, ich finde, Schlager als oberflächlich zu betrachten, ist einfach sehr oberflächlich, ne? Weil das auch irgendwie eher so, das ist ja dieses Deutsche, oft etwas abzuwerten, um sich aufzuwerten. Oder menschliche. Und ich glaube, das Problem ist beim Schlager gar nicht nur der Schlager, sondern vielleicht auch das Land, wo die Menschen ein Problem mit haben, weil der Schlager ja auch ein bisschen der Spiegel oft, fand ich, war zu bestimmten Zeiten von Deutschland auch. Und ich glaube, die Leute, die den Schlager so abtun wollen, dass sie eigentlich das selber sind, was sie oft auch nicht so mögen, ne? Aber das gar nicht schnallen in dem Moment, wo sie es so abwerten.
Das alles also zu hören im Pollack Schlager Talk. Einen, den wir da nicht mehr hören können. Von dem haben wir jetzt was.
Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind, das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Ich weiß, was ich will, dir alles zeigen, was ich jemals gesehen. Was du auch immer tust, verzeihen und verstehen. Was ich noch nie vorher im Leben getan, fang ich jetzt an.
Udo Jürgens dann wahrscheinlich alle erkannt.
Ich muss es nochmal sagen, ich habe es gerade gesagt, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, Lieder nur anzuspielen.
Genau.
Ne?
Da haben wir sie im Ohr ja oft, und können sie nicht
weiter. Da sind wir aber auch wieder beim Schlager. Und Udo Jürgens ist übrigens kein Schlager, eher Chanson, nur dieses Genre gab es in Deutschland nicht. Und in diesem Fall ist es so fast Philly-Sound, Disco-Sound mit Orchester, was wir gerade gehört haben. Ich weiß, was ich will. Aber es sind ja oft auch Geschichten, die erzählt werden in diesen Liedern. Ne? Und ich finde, es gibt eben deswegen nichts Schlimmeres.
Die haben wir abgeschnitten.
Als einfach, das ist so, wie wenn man eigentlich eine Stunde ein Interview geführt hat und man zeigt nur 5 Minuten und hat dann den Anfang gar nicht das Ende. Deswegen also hier mein Plädoyer an den Deutschlandfunk Kultur oder auch Deutschlandfunk, bitte Leute, die Lieder ganz ausspielen.
Damit wir die Geschichten auch hören.
Damit wir die Geschichten auch hören.
Von Oliver Polak hier.
Und verstehen vor allen Dingen.
Übrigens stimmt die Geschichte, die ich bei Ihnen gelesen habe, dass Sie ihm mal ein Buch, Udo Jürgens mal ein Buch geschenkt haben und er Sie daraufhin eingeladen hat?
Ja, ja, das stimmt. Das war, es muss so 2009 gewesen sein, ein Konzert in Leipzig. Und ich hatte mein erstes Buch, ich bin Jude, geschrieben und da war so eine kleine Passage, wo er auch drin vorkam. Da war ich mit meiner damaligen Partnerin auf dem Udo Jürgens Konzert und Udo Jürgens war dafür bekannt. Der hat dann immer 2,5 Stunden gespielt, dass er danach duschen gegangen ist.
Sein
und dann
Bademantel
kam er immer noch mal, dann kam er noch während der Show mit dem Bademantel, aber er ist duschen gegangen und nach dem Duschen war er dann im Anzug, ist er nochmal in die Halle, da wartete so der harte Kern an Fans. 200 Leute, die wollten noch Sachen signiert haben. Und dann sagte meine Freundin, hey, schenk ihm doch dein Buch. Und dann habe ich mich da in die Reihe gestellt von diesen Leuten. Und dann kam der Assistent, der hat immer die Sachen angenommen von der Bühne, um zu signieren. Und dann habe ich nur gesagt, das bitte nicht signieren, ist ein Geschenk für Herrn Jürgens. Auf jeden Fall, um es abzukürzen, kriegte ich irgendwann nachts eine Nachricht auf Facebook, mal Wochen später, von dem Assistenten von Udo Jürgens, der dann sagte, dass das Buch ihm sehr gut gefallen hätte und er mich gerne einladen würde. Und auf jeden Fall war ich dann in Fulda und ich dachte, einladen, ich bin dann nur auf dem Konzert, aber dass ich ihn wirklich, und ich war dann am Ende mit ihm essen, habe ihn dann natürlich auch kennengelernt und immer wieder getroffen. Also waren jetzt keine engen Freunde oder so, aber das war für mich wirklich alles. Also es hat mir schon sehr viel bedeutet, ja.
Ich frage deswegen auch nach, weil man natürlich Autor und Werk nicht verwechseln soll und ich das eben bei Ihnen gelesen habe und deswegen nachfragen wollte, ob es auch tatsächlich stimmt. Also hier Oliver Polak heute zu Gast und wir hören im Hintergrund schon eine Band, die eben auch schon erwähnt wurde, jetzt aber nicht vom aktuellen Album, sondern aus Vorzeiten. Diese Musik führt uns zurück in die 90er Jahre. Pet Shop Boys, So Hard. Pet Shop Boys wecken bei unserem Gast, dem Autor und Podcaster Oliver Polak, Erinnerungen. Welche Erinnerungen wecken die?
Naja, meine Kindheit im Emsland, in Papenburg, ne, das war ja schon alles relativ trist und für mich war auch so eine Form von Rettung oder das einzige Fenster zur Welt, damals die ZDF-Hitparade, irgendwann gab es auch noch andere Musikformate. Und klar, ZDF-Hitparade war natürlich, ich bin in der Zeit groß geworden, Neue Deutsche Welle, Münchner Freiheit, Nena und so Bands. Aber ich habe, glaube ich, mit 12 oder so die Pet Shop Boys entdeckt, nachdem ich auch vorher Modern Talking, war ein bisschen so wie deutsche Pet Shop Boys. Auch im Nachhinein finde ich, wenn ich jetzt manchmal so ein paar Songs von denen höre, erstmal sehr, sehr gut, ne? Modern Talking, auch Milli Vanilli und sowas. Aber die Pet Shop Boys, die haben in mir irgendwas, eine Sehnsucht damals als Kind schon ausgelöst. Ich wollte irgendwie dahin, wo die sind und so sein wie die. Ne? Und die waren ja beide so unterschiedlich. Also die waren ja eh so irgendwie, die sind immer zu zweit aufgetaucht, ne, wie Siegfried und Roy oder Hitler und Blondie, es waren immer wirklich die Pet Shop Boys, immer diese beiden Typen, und Neil Tennant war ja immer so klassisch angezogen und Chris Lowe wiederum lief ja schon vor 35 Jahren so rum wie Puff Daddy oder Pharrell und so Leute heute mit diesen Pufferjacken, mit diesen Kappen und so, und ich fand das ich fand die einfach interessant. Erstmal nur, wie die auftraten, wie die waren. Auch jedes Album irgendwie neuer Look. Es war schon wie so ein Gesamtkunstwerk. Und ich war auch Skater zu der Zeit. Und Chris Lowe hatte ja auch viel immer so Skater-Klamotten, obwohl er ja schon nicht ein erwachsener Mann, aber schon ein erwachsenerer Mann war. Das fand ich gut. Und diese Musik einfach fand ich einfach so genial. Und dann nochmal so anders und irgendwie so poppig irgendwie, aber auch so elektronisch und irgendwie modern und irgendwie auch diese Texte, da war ja ganz viel Melancholie auch drin, irgendwie hat mich das in meiner Kindheit total abgeholt, ja.
Sie haben eben gerade gesagt, Papenburg und überhaupt ihre Zeit, vielleicht um es einzuordnen, sie sind 1976 geboren und zwar in die einzig jüdische Familie in Papenburg.
Genau.
Emsland. Da sind viele Sachen drin, ne? Also jüdische Familie, einzig jüdische Familie und in Papenburg. Alles spielt eine Rolle.
Ja gut, also, aber das ist ja nicht so besonders. Also in Deutschland war es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, das war oft nur noch. Also
Sie betonen es aber, dass Sie die einzig jüdische Familie waren, weil es ja was ausgemacht hat.
Ja, klar, weil ich meine, in Deutschland war es ja, oder ist immer noch so, dass Juden ein bisschen wie Panda-Bären sind, ne? Es gibt halt nicht mehr so viele. Und so war das da natürlich auch, wenn du als Kind, ich meine, verstehst Religion ja eh nicht, ne? Du verstehst aber, dass ein paar Sachen irgendwie anders sind, weil du eben nicht im Religionsunterricht in der Schule sitzt, sondern dann auf dem Flur warten musst mit einem Mormonen und einem Zeugen Jehovas. Irgendwie.
Die gab es auch alle in Hamburg.
Ja, klar. Also einen, es gab immer einen, so, also von jeder Gruppe da. Das war aber jetzt nicht so ein Konzept, sondern es war einfach so. Und klar, da merkst du halt, dass du anders bist als Kind. Ne? Auch du merkst es auch beim Duschen, ne? Wenn du siehst, dass dein Penis halt eben bis beschnitten anders aussieht als der von den anderen. Und irgendwann, ja, versteht man das halt irgendwann. Aber es ist irgendwie okay, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen befremdlich, ne? Weil du merkst, dass du zu diese ganzen Kirchenfreizeiten und dieses alles, dass ich da irgendwie, ja, so. Also als Kind ist es halt manchmal hier und da irritierend. Du willst irgendwie dazugehören, gehörst es aber irgendwie auch nicht. Ja. Und ich war da doch irgendwie in mir, glaube ich, so ein bisschen isoliert auf jeden Fall.
Ich frage mich, ob Sie da mit Ihren Eltern drüber gesprochen haben. Sie haben an einer Stelle mal geschrieben, Ihr Vater war bei Ihrer Geburt schon 50 Jahre alt, also ein alter Vater. Der war gebürtig aus Papenburg.
Der war gebürtig aus Papenburg.
Genau, ja. Und hatte den Holocaust überlebt, war 7 Jahre im KZ,
genau.
Nach Papenburg zurückgegangen.
In verschiedenen, ja, genau. Kam dann zu Papenburg zurück. Also eigentlich wollte der mit seiner Schwester, die auch überlebt hatte, wollten die beide nach Amerika auswandern. Meine Tante Ilse, die auch heute noch in New York lebt. Die ist dann auch ausgewandert, aber er hatte im KZ Typhus, deswegen durfte er nicht ausreisen, deswegen ist er in Papenburg geblieben. Bisschen diese emsländische Mentalität, fahr du mal vor, ich komme dann nach. Hat dann irgendwann sehr spät meine Mutter erst kennengelernt in der jüdischen Gemeinde in Bremen. Und meine Mutter kam aus St. Petersburg damals, auch in der Zeit krasser Kommunismus konnte man eigentlich nicht ausreisen, aber weil sie jüdisch war, Juden waren da ja damals auch nicht erwünscht in Russland, war sie dann hier und ich bin dann da als Kind von denen aufgewachsen und das ist natürlich hart, ne? Ist halt norddeutsche Provinz, so gut wie keine Entnazifizierung da stattgefunden, alles schon sehr CDU, da war auch nicht weit weg, wo ich aufwuchs, dieses eins der ersten Arbeitslager, Esterwegen, ne? Diese Moorsoldaten, diese ganzen Lieder, das kommt aus der Gegend, also es war schon eine sehr, sehr deutsche Gegend, sage ich mal, ne? Und sehr ländlich. Ne?
Und das eben von außen, also das kam von außen irgendwie, also ließ sie da, wie Sie gesagt haben, so ein bisschen isoliert und irritiert, aber auch innen, also ich habe einen Satz gefunden, den fand ich nämlich so, so bezeichnend, glaube ich auch. Ich muss mein Leben lang Rücksicht nehmen auf meinen Vater, denn er hatte immer seine Geschichte, seine Vergangenheit, schreiben Sie, die geprägt war von Verfolgung, Mord, Tod und Angst. Meine Emotionen, meine Bedürfnisse waren zweitrangig, der Holocaust war immer präsent. Hat sie da irgendjemand auffangen können, weil sie ja gerade gesagt haben, wie es von außen, also ich frage mich.
Ich glaube, es war die Musik am Ende, ne? Also es hört sich jetzt so wirklich wie so eine Plattitüde an oder so, aber es war am Ende die Musik, weil ich jetzt auch irgendwie mit meinen Eltern, also mein Vater war sehr nett, so, und aber irgendwie zu Hause wurde bei uns, also mit mir zumindest, nicht so viel geredet. Ich habe mich sehr viel alleine beschäftigt, und für mich war, also das hört sich immer wirklich so plakativ an, aber Musik so eine Form von Rettung. Und gerade eben, was ich auch schon mal erzählt habe, gerade Udo Jürgens, ne, mit seinen Geschichten, war das oft so, dass ich in meinem Kinderzimmer einfach spielte mit meinem Lego oder so, da war ich 8, 9 Jahre alt, da liefen dann Kassetten von Udo Jürgens, zum Beispiel ein Lied Mein Baum, wo er über den Tod seines Vaters singt, so ein Lied, und das war manchmal wirklich der Dialog im Kinderzimmer mit dem Kassettenrekorder, ne? Dass eigentlich diese Geschichten eben wie auch von Udo Jürgens, dass da jemand war, wo man als Kind das Gefühl hatte, der versteht mich. Und so eben aber auch irgendwie bei den Pet Shop Boys, ne? Und vor allen Dingen, wenn man noch einen Schritt weiter geht, als ich 14, 15, 16 Jahre alt war, als plötzlich Blumfeld kam oder Tokotronik. Und das waren wirklich plötzlich, das war wie ich war gebannt, ne? Weil ich dachte, ey, es gibt noch andere Leute wie mich, also hört sich so blöd an, die eben nicht Bryan Adams hören und die Toten Hosen, sondern, und das war sehr wichtig für mich.
Ich sollte Ihnen ja vorher nicht verraten, welche Musik wir spielen.
Ja.
Sie haben sich ein paar Lieder gewünscht, Blumfeld sind dabei, die hören wir jetzt.
Und ich als Text fall immer wieder auf und nehme mich selber rein und denk, nanu, denke ich, jetzt bin ich unfestweit zu. Dann geh ich raus und kicke, und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg.
Die Hamburger Band Blumfeld, der Song Verstärker, gehört eben auch zur Jugend unseres Gastes, des Stand-Up-Comedians Oliver Pollack. Also in welchen Situationen gehört? Gab es so bestimmte Musiken, die Sie zu bestimmten Situationen aufgelegt oder Kassettenrekorder angemacht haben, oder egal, was kam?
Ich glaube, so würde ich im Nachhinein, sag mal, Retrospektive, ne? Retrospektivisch würde ich sagen, das schon, natürlich gab es auch Frust und Wut. Ich glaube, so am meisten hat mich so die Musik von Motorcycles, eine Prog-Rock-Band aus Norwegen, Trondheim, die ich bis heute verehre und immer wieder höre, hat mich damals auch schon, es war sehr hart, brachial teilweise, das habe ich immer wieder einfach gehört, aber es gibt nicht Musik, die ich zu bestimmten, aber ich habe irgendwann entschieden, vor ein paar Jahren, auch als ich teilweise mit Depressionen oder so und so Sachen zu tun hatte, dass ich keine traurige Musik mehr höre.
Ach so,
also, und das,
weil das verstärkend ist?
Ja, das auf jeden Fall. Also es bringt echt was, wenn man morgens einfach Earth, Wind and Fire zum Beispiel anmacht. Also dann kannst du gar nicht schlecht draufkommen.
Mit Blumfeld verbindet sie noch was anderes. Jedenfalls, wenn es stimmt, in ihrem Buch Der jüdische Patient, Sie haben es ja schon erwähnt, kommt Jochen Distelmeier, der Kopf der Band Blumfeld, auch mal vor. Er rettet sie aus einem Albtraum, oder er taucht in einem Albtraum auf. Albtraum, sie sind mit lauter Neonazis konfrontiert in der Kirche.
In der St. Antonius-Kirche in Papenburg,
ja, genau.
In dem Traum.
Ja,
Sitze ich da genau und irgendwann.
Und er kommt mit dem Motorrad und
holt
sie.
Ja, die wollen irgendwie mich und der Priester und der kommt auf dem Motorrad in die Kirche reingefahren, schnappt mich und es ist irgendeine Zeile aus dem Blumfeld, wenn du leben willst, irgendwie, dann komm mit mir oder so. Und dann fahren wir einfach durch diese Kanalstadt, ich hinter ihm auf dem Motorrad, die Schäferhunde rennen noch hinter uns her und er rettet mich, ja.
Und ich habe irgendwie so gedacht, das ist auch so eine Aufforderung, aber nicht nur gerettet werden, sondern eben auch sich zu wehren und dann natürlich wieder, vielleicht auch psychologisch, ist Stand-Up-Comedy sowas für Sie, sich zu wehren, dem Gegenüber, dem Publikum durchaus auch eine reinzuhauen?
Nee, überhaupt nicht.
Was zuzumuten?
Nee, bei mir geht es bei Stand-Up in erster Linie drum, dass man, ja, um die Pointe, ne? Also es wird immer viel in Deutschland gerne interpretiert in Kabarett und Comedy. Was ist lustig, was darf man? Aber für mich geht es in erster Linie um die Punchline, um den Witz. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, vor ein paar Tagen gab es so die Nachricht, also das Gehirn funktioniert auch so, ne? Ich sah Bild, Startseite, O.J. Simpson tot im Kreise seiner engsten, im engsten Kreise der Familie eingeschlafen. Mein Comedy-Gehirn macht weiter, sagt, ja, also den den Teil der Familie, den er nicht umgebracht hat. Ne? Also so funktioniert es. Und da geht es nicht darum, irgendwie, sagen wir mal, reinzuhauen, sondern es geht einfach darum, es gibt Assoziationen, wie bei Greta Thunberg, ne? Wenn man plötzlich ihre ganzen politischen Aktionen alle sieht, dann das Comedy-Gehirn macht dann einen Witz draus. Ne? Dann, und dann hatte ich die Assoziation und dachte, das Einzige, was Greta Thunberg davon abhält, uns Juden zu vergasen, ist der hohe CO2-Ausstoß. Also so, es geht einfach immer wieder um die Punchline am Ende, ne? Aber nicht irgendwie, aber ich glaube, dass keine Punchline ist härter als die Realität. Die Leute sagen immer, oh, der Witz ist aber zu hart. Aber ich denke mir, ey, das Leben und alles, was gerade passiert auch in der Welt, ist doch viel härter als das, was der Comedian auf der Bühne macht. Und dann kommen die Leute ja zum Comedian, wollen mit dem diskutieren, wo ich denke, geh doch einfach irgendwo anders hin und hilf da, wenn du die Welt wirklich verbessern willst. Aber lass den Comedian doch in Ruhe. Weil, und das wird ja oft missverstanden, es geht doch wirklich drum, es gibt ja den Begriff Comic Relief im Englischen, ne? So eine Erlösung, befreien, dass man mal durch Lachen mal entlastet wird. Und darum geht es doch bei Humor.
Welche Themen sprechen Sie denn an? Also welche Themen sind es, die wie bei Ihnen da sofort das Gehirn, Sie sagen, das Komikergehirn irgendwie an?
Naja, Humor... Es gibt keine Themen, das ist auch immer so gewünscht. Na, was ist denn thematisch, was ist denn der Gedanke? Ich nehme ein Beispiel, ja, mein geliebter Hund wurde eingeschläfert im Oktober. Und dann war es so, dass ich die Tierärztin nach Hause bestellt habe, weil ich wollte einfach, der mochte das Tierarzt, die Praxis nicht und so. Ich wollte, dass er in Ruhe...
Mag die schon.
Genau, und dann war es so, dass meine Ex-Freundin auch kam, die mir damals den Hund geschenkt hat, ne, weil ich wollte auch nicht alleine sein, weil das war wirklich zu hart für mich alles. Aber hab das durchgezogen, sah das auch als meine Pflicht und das war vielleicht einer der traurigsten Momente meines Lebens. Und er wurde dann diese zwei Spritzen bekommen, lag dann tot auf meinem Sofa. Dann hat die Tierärztin den Hund eingepackt, ne, und dann, es war wirklich traurig. Ich saß dann mit meiner Ex-Freundin in Tränen beide und dann sagte meine Ex-Freundin, als die Tierärztin weg war, weißt du, so traurig das alles ist, aber schön, also so würde ich mir auch wünschen, wenn es so weit ist, so zu sterben. Und dann sage ich zu ihr, naja, ich kann die Tierärztin gerne nochmal hochrufen, das ist kein Problem, vielleicht hat die noch eine Spritze dabei. Und wir haben beide einfach gelacht und es war in dem Moment eine Assoziation, ne, der Gag, aber gleichzeitig auch was für uns beide, was Schönes in dem Moment, weil wir dann beide so gelacht haben. Ne? Also das Humor doch natürlich auch immer was, eine Form von Trost auch sein kann oder einfach eine Leichtigkeit.
Ja,
ne?
Es ist aber doch auch so, und das wird, wenn man sich das auch nochmal anguckt, im Netz kann man ja viele ihrer Auftritte sehen, dann sieht man, dass beim Publikum, dass viele lachen und vielen aber natürlich auch das Lachen im Halse stecken bleibt. Also ich habe mich dann schon gefragt, ob Sie die Leute mit ihrer eigenen Heuchelei konfrontieren wollen. Sie lehnen das jetzt alles ab. Sie sagen, nee, da ist überhaupt kein Gedanke dahinter.
Nee, also man macht ja das, was man macht, aber natürlich ist ja jetzt wieder Greta Thunberg-Gag oder so, den ich gerade gemacht habe. Natürlich beziehst du die Realität manchmal ein, aber ich will eben nicht wie so Pseudomoralisten Kabarett will ich da irgendwelche Messages senden. Wenn jemand natürlich aus einer Show geht und sagt, ah, die Geschichte fand ich interessant, das kannte ich gar nicht und so, dann ist das natürlich schön, wenn er noch was mitnimmt, aber das ist nicht mein Ziel.
Wie sind Sie dazu gekommen zum Stand-up? War da irgendein Ziel dahinter oder war
ich hatte als Kind auch eben in diesem, als ich da in Papenburg aufgewachsen bin, sehr viele Unsicherheiten, auch nicht sehr viel Selbstbewusstsein und weil alles immer so, ne, wenn man mal in der Schule vorlaut war, was Lustiges, die Leute einen eher komisch angeguckt haben, auch wenn man was anderes klamottenmäßig anhatte, ne, man wurde eher komisch angeguckt und das ist zum Beispiel in Amerika anders. Ich war letzte Woche bei meiner Tante, hatte so ein gelbes Supreme-T-Shirt an, wo dieser Ruffle, dieser Hund Rolf von den Muppets drauf ist und dann komme ich rein, da sagt meine 96-jährige Tante, oh, your T-Shirt is beautiful, I love the color, it looks so good on you. Ne? Dieses einfach was Positives sagen. Das gibt es hier sehr, sehr selten in Deutschland, ne? Dass jemand wirklich mal so...
Naja, aber was Positives sagen als Stand-Up-Comedian, also so richtig positiv? Verstehe ich jetzt die Antwort auf meine Frage nicht. Also so, warum sind Sie Stand-Up?
Die kommt ja gleich. Aber dieses, jetzt haben Sie mir den Faden
durchgeschnitten.
Zerschlagen. Leider ist es live. Genau dieses... was war die Frage, die Ausgangsfrage?
Warum Stand-up-Comedy? Und ach, dann haben Sie angefangen von dem Positiven.
Ach so, genau, in der Schule, genau, dass alle, genau deswegen mit dem T-Shirt auch so positiv, ne, und damals, wenn wir mal einen Witz gemacht haben, alle haben einen so komisch angeguckt, ne, und deswegen, aber irgendwann kamen immer mehr Leute, gerade auch viele Freunde aus Amerika, und immer sagen, oh, you're fucking funny, you're hilarious, und ich dachte nie, wo man diese Unsicherheiten hatte, aber irgendwann gab es so den Punkt, nachdem ich so den Disney Club moderiert hatte, Viva moderiert hatte und in RTL-Serien mitgespielt hatte, wo ich unzufrieden war, sagte mein Manager zu mir, es war Alexander Elbertshagen, der sagte immer zu mir, hey, das wäre ganz gut, wenn du, damit man nicht vom Fernsehen so abhängig ist, ein eigenes Programm hättest, ne? Dann habe ich drüber nachgedacht, habe mir diese deutsche Comedy angeschaut, konnte damit gar nichts anfangen. Und dann habe ich aber so ein bisschen mal Sarah Silverman entdeckt, so ein paar andere Leute, und sagte Jens Oliver Haas, ein Freund von mir, auch Comedy-Autor, mit dem ich mein erstes Buch zusammengeschrieben habe, ja, ist doch klar, worüber du redest, ne? Du kommst aus Papenburg, das ist deine Identität. Und dann dachte ich, ja, genauso haben das ja auch Leute wie Steve Martin, Eddie Murphy und alle, Dave Chappelle, alle anderen auch gemacht, dieses wirklich seine Biografie als Basis für die Comedy-Show nehmen. Und das war der Anfang. Es hat sich dann, es geht ja darum, die Stimme zu finden als Comedian. Es hat sich alles sehr dann geändert. Genau.
Und das Jüdischsein geht das auch ganz häufig. Und da frage ich mich jetzt gerade, Sie
am
haben...
Am Anfang war das sehr viel, weil ich ja gesagt habe, man nimmt die Biografie als Basis für die Comedy-Shows. Ja.
Wie ist das in unseren jetzigen Tagen?
Bitte?
Jetzt, wenn Sie jetzt auftreten.
Ja, keine Ahnung. Ich habe doch gerade einen Gag auch zu dem Thema gemacht. Wenn etwas ist, was in meinem Kopf ist, dann mache ich da einen Gag zu. Aber das ist nicht...
Also, dass Sie dieser Tage das Gefühl haben, Sie müssten ihr Jüdisch sein irgendwie anders oder vielleicht nicht so betonen, haben Sie nicht.
Nee. Mhm. Warum?
Ich frage Sie, weil viele jüdische Menschen das Gefühl haben, sie dürfen das nicht mehr machen. Und sie müssen vorsichtig sein, sie haben Angst, Antisemitismus überall.
Ja, gut, aber es ist ja, erstmal, es hört sich immer an, Antisemitismus überall. Also ich glaube schon, dass der Antisemitismus, Deutschland, Antisemitismus gehören zusammen. Es wird jetzt ja so getan, als ob das nur ein rein importiertes Problem ist. Aber die Wahrheit ist auch, dass viele Menschen, was ja auch okay ist, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie, die wissen nichts über Juden, die Menschen, und haben auch gar keinen Bock drauf in Deutschland. Ist auch okay, finde ich auch nicht schlimm, ne? Und ich finde es eher schlimm, dass man immer will. Vielleicht muss man sich damit abfinden, dass die Deutschen einfach sich nicht wirklich für jüdische Kultur und das alles interessieren. Und natürlich gibt es den arabischen Antisemitismus, ne? Also das ist ja auch irgendwie, und wenn Sie mich wirklich fragen, ist es so, ich finde, der deutsche Antisemitismus als Bild war immer wie so ein nerviger Freund, der einen irgendwie nachts manchmal geweckt hat und mit einem über komische Themen sprechen wollte, sage ich jetzt mal so, ne? Und der arabische Antisemitismus ist aber so, dass wenn ich, sagen wir, mit dem Davidstern morgen durch Neukölln laufen würde, hätte ich Glück, wenn Sie mich morgen in der Charité morgens wieder besuchen könnten.
Sie haben damals ein Buch geschrieben, Der jüdische Patient. Das war 2014. Da wurde eigentlich noch nicht so offen über Depressionen gesprochen hier, ne?
Ja, das war eine Zeit, wo das jetzt noch nicht so...
Da hat sich was geändert einfach in den letzten 10 Jahren. Oder haben Sie nicht das Gefühl?
Bitte?
Oder haben Sie nicht das Gefühl, dass sich da was geändert, dass wir offener über Depressionen tatsächlich sprechen können?
Doch, aber ich glaube auch noch nicht so viel, wie das vielleicht sein sollte. Und ich glaube, dass, was auch das wiederum okay ist, ne, dass viele Menschen auch trotzdem auch gar nicht wissen, oft wie man damit umgeht und so. Das ist auch schwierig, weil das etwas ist, was man jetzt nicht so wie ein Bein, was du dir brichst, dann siehst du, ah, da ist ein Gips und oh, das ist aber schlimm. Und dann ist es offensichtlich so, Depression, man muss ja auch mal gucken, wann ist es eine Depression, was nicht, was kann man dagegen machen, wie schwer ist sie. Manchmal gibt es noch andere psychische Erkrankungen, sowas wie Borderline oder Bipolarstörungen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass mittlerweile das mehr Thema ist, auch.
Hat es Sie damals Mut gekostet, das zu schreiben?
Nee, weil auch da wieder, auch wenn ich Bücher schreibe, da geht es um die Geschichte, um das, was man irgendwie erzählen will. Und da bin ich, also so funktioniere ich als Stand-up-Comedian oder als auch Buchautor oder auch in meinen Talkshows. Ich finde, es geht auch bei Literatur oder so um Wahrhaftigkeit, ne? Und wenn man, und dadurch ja, glaube ich, passiert etwas. Und das war auch mein Gefühl in diesem Schlager-Podcast, den ich hier mit euch zusammen gemacht habe. In dem Moment, wo du dich öffnest, öffnen sich die anderen auch. Ne? Und wir merken, wie ähnlich wir Menschen uns eigentlich am Ende dann doch sind. Ne? Wo man immer denkt, was ist das denn für ein komischer Typ? Aber ich glaube, wenn man miteinander redet, das kann oft helfen, was man ja heutzutage wirklich vergisst. Ja.
Wollten Sie damit damals also auch gerade anderen Mut machen, vielleicht sich zu Ihrer
auch
Krankheit
das,
zu bekennen?
Nee, war gar nicht. Nee, das war nicht das Ziel, aber was dabei rausgekommen ist, ist einfach, dass also tausende Menschen wirklich mir geschrieben haben, sich bedankt haben, dass ich das einfach mal so offen ausspreche und so gut beschreibe. Und am Ende war es ja so erfolgreich, dass ich auch mein damaliger Verlag Kiepenheuer & Witsch und Kurt Krömer gedacht haben, Mensch, das können wir nochmal auffrischen, die Idee.
Kurt Krömer jetzt vor gar nicht so langer Zeit, ne, geschrieben. Wie haben Sie das an sich festgestellt, die Depression, was?
Ich habe das selber nicht festgestellt. Also man merkt schon, dass es einem irgendwie nicht gut geht und dass man immer weniger fühlt. Ne? Also Dinge, die man vielleicht vorher gut fand, also jetzt der Gedanke, oh, ich gehe heute Abend zum Motorcycle-Konzert, dass man plötzlich denkt, nee, und plötzlich einfach nichts mehr fühlt. So immer weniger fühlt, aber selber natürlich nicht sagt, ah, ich habe eine Depression, man ist ja auch kein Arzt, ne? Aber irgendwann, klar, Ärzte das dann einfach gesagt haben. Und das ist, man will das ja auch nicht, weil man denkt immer, ah, man muss funktionieren, man muss stark sein, was alles Bullshit ist, ne? Natürlich, aber das waren eher Ärzte, die dann sagten, so und so und so, ich muss auch Medikamente nehmen. Und wie gesagt, das ist alles 10 Jahre her. Aber Depression ist etwas auch, was man nicht so richtig direkt heilen kann. Ne? Also ich glaube, es bleibt eigentlich immer. Man findet halt nur einen Weg, damit umzugehen, ob mit Medikamenten oder mit anderen Übungen, ne? Dass man achtsamer quasi durchs Leben geht oder so, ja.
Weil Sie gerade gesagt haben, das mit dem Funktionieren ist ja eigentlich Quatsch, dass wir immer funktionieren müssen. Das haben Sie sich aber ja natürlich auch gesagt, funktionieren müssen. Sie hatten da gerade sehr großen Erfolg gehabt mit Ihrem ersten Buch. Mhm. Ich darf das, ich bin Jude. Waren wahnsinnig präsent überall. Und dann dieses Eingeständnis, ich funktioniere nicht mehr, stelle ich mir schon. Ja, aber doch, auch gerade in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegt haben, stelle ich mir das schon ganz schön heftig vor.
Ich glaube, also das ist jetzt für so eine kurze Sendung zu tiefenpsychologisch, aber ich glaube, da kamen bei mir auch viele Faktoren zusammen. Meine eigene Geschichte, dann der Wunsch, Stand-up-Comedy zu machen, dann die Rezipienten, die das wieder ganz anders gesehen haben, dass man in Kabaretttheatern plötzlich aufgetreten ist am Anfang, ne? Und dann plötzlich irgendwelche komischen Leute vor einem saßen, die irgendwie was ganz anderes erwartet haben, und ich habe halt irgendwie eher kontroverse amerikanisches Stand-up gemacht, und es war einfach ein sehr großes Missverständnis, sage ich mal, was zusätzlich noch zu diesem Ganzen geführt hat. Aber klar, man hat irgendwie denkt man immer, ah, sagt man das und wie geht man damit um, wo kann man sich Hilfe holen? Aber es gibt wirklich, also würde ich jedem auch empfehlen, wenn man diese Anflüge hat, immer mit dem Hausarzt reden, der kann einen weiterverweisen. Es gibt viele Institutionen, viele Möglichkeiten, und manchmal ist es auch wirklich wie eine Erlösung, wie eine Befreiung, dass man merkt, dass es da Leute gibt, die einem helfen. Auch eine sehr gute Klinik in Berlin ist die Anthroposophische Klinik in Havelhöhe in Kladow für so Sachen.
Wenn man da reinkommt. Also die Listen sind lang, will ich damit
sagen. Die Listen
sind
lang, aber es wurde mir damals auch gesagt, aber da ist das Konzept, dass man sich selber darum kümmern muss, damit die wissen, und ich hatte da irgendwie Glück, und ich glaube, das würde ich auch jedem raten. Es, auch wenn ein Konzert ausverkauft ist, wenn ein Restaurant sagt, wir sind, es gibt immer, ja, so bin ich auch durchs Leben gegangen, es gibt immer noch irgendwo doch einen Tisch, der früher frei wird, oder jemand, der krank geworden ist, ne? Und genau auch in so einer Klinik plötzlich, dass die sagen, ja, ich hatte damals, als ich mein Praktikum bei Viva mich beworben habe, ich habe da einfach angerufen, da sagten die, wir sind die nächsten drei Jahre voll, aber ich war so hartnäckig, ich habe gesagt, hier ist meine Festnetznummer aus Papenburg. 2 Stunden später riefen die an, Redaktion Vivasion, Stefan Raab, ja, wir hörten, Sie suchen einen Praktikumsplatz, können Sie morgen für ein Vorstellungsgespräch kommen? Ich so, klar. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Nicht immer dieses, oh, das bringt doch nichts, oh, das wird doch nichts. Man muss diesen Motor selber entwickeln. Ich verstehe aber manchmal, dass man den Motor manchmal nicht hat.
Und das war für Sie aber auch nie ein Gedanke, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ist mir alles zu viel. Also dieses wieder in die Öffentlichkeit zu gehen damit, das ist ja durchaus auch wieder ein...
Es ist, glaube ich, gar nicht die Frage, die ich mir manchmal stelle, Öffentlichkeit, sondern, weil für mich ist es irgendwie, es ist ein bisschen naiv, ich sehe die Öffentlichkeit gar nicht als eine Öffentlichkeit, weil ich grundsätzlich offener Typ bin, ne? Aber die Frage, ob man in der Medienbranche arbeiten will, das ist grundsätzlich eine Frage, die man manchmal sich dann doch stellt.
Fühlen Sie sich besser oder sind Sie lieber am Schreibtisch beim Schreiben oder vor Publikum?
Ach, mir macht schon sehr viel Spaß, gerade es gibt hier einen ganz tollen Stand-Up-Comedy-Club im Prenzlauer Berg, an der Schönhauser Allee, den Mad Monkey Club, und seit Monaten trete ich da fast jeden Abend auf, und das ist, eigentlich lebt man manchmal den ganzen Tag, um abends 15 Minuten aufzutreten, ja. Das ist, glaube ich, das Leben eines Stand-Up-Comedians, ja.
Gut, das ist klare Antwort auf meine Frage. Dankeschön, Oliver Polak.
Danke auch.
Zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, und seinen Schlager-Talk finden Sie bei uns in der DLF-Audiothek. Und ich wünsche natürlich gute Unterhaltung dabei.